eine Nachricht vom Pastor und wir hatten angerufen und aber wir teilen einfach das Wort Gottes gemeinsam. Liebe Geschwister, Paulus sagt uns, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2. An diesem Punkt sind wir alle gleich. Jeder Christ ist ein eigenes von Christus geschaffenes Kunstwerk. Jeder erlöste Mensch ist buchstäblich ein Meisterstück. Halleluja. Jesus gestaltet uns nicht am Fließband, sondern jeder ist ein Original. Und das braucht Zeit. Schaut mal, jede Schneeflocke ist einartig. Du kannst auch sein und das ist und kann nicht du sein. Die Fingerabdrücke sind auch, haben wir alle verschieden. Und das ist doch schon ein Wunder, ne? Und liebe Freunde, ich brauche eigentlich nur noch einen Aufkleber. Darauf sollte stehen, habt bitte Geduld, mit mir ist Gott noch an der Arbeit. Amen. Halleluja. Mein Thema ist heute, wer ist mein Nächster? Liebe Geschwister, hier in Deutschland haben wir viele Kirchen. Die Menschen laufen gestresst im Alltag, um ihren Tagesplan zu erfüllen. Autos, Motorräder, Fahrräder verstopfen die Straßen. Aber wo wird der christliche Glaube sichtbar? Wir haben vielleicht eine Bibel im Bücherregal. Die Zahl der Gottesdienstbesucher aber sinken. Nur zu Ostern und Weihnachten sind die Kirchen wieder voller. Wir sind bequem geworden. Wir können ja schließlich alles im Fernsehen oder im Internet sehen. Lebendiger christlicher Glaube ist sehr wenig sichtbar. Und ich wünschte mir so sehr, dass viele Menschen wieder neue Kraft und die Lebendigkeit Jesus Christus erfahren. In Matthäus 5, 13 bis 16 sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mit anderen Worten, den Christen wird gesagt, dass er das, was er aus Wort und Gebet empfängt, nicht nur für sich allein bekommt. Nicht kirchliche Erbauung, gerührte feierliche Stimmung ist Sinn christlicher Wortverkündigung. Nein, sondern arbeiten, wuchern mit dem Anvertrauten, das ist der Sinn vom Wort des Salzes. Ein einsichtiges Christentum, welches gegen die noch draußen Stehenden gleichgültig sind, ist verabscheuungswürdig. Ein furchtbares, hartes Wort über ein Christentum, das sich nur selbst erbaut und nicht wuchert und arbeitet. Nun ist es wichtig festzustellen, wie Jesus die Lichtkraft seiner Jünger sieht. Sie durchleuchten die Welt mit ihrem Tun. An anderen Stellen der Schrift wird auf das Wort der Jünger des Tun gelegt. Hier ist es nicht das Wort, das sie verkündigen, sondern das Werk, was sie tun. Der Herr sagt, wenn ihr Jünger das wirklich tut, wozu ich euch gerufen habe in dieser Welt, dann werdet ihr genauso wie das Licht leuchten. Handlung vollbringen, von denen auch der Nichtchrist fühlt, dass diese Taten Geschenke der unsichtbaren Welt sind und er wird somit hingelenkt werden zu dem Vater dort oben im Licht und wird ihn preisen. Halleluja. Gott spricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Denn es ist ja so, was ich bekomme, muss ich wieder weitergeben. Das ist auch so mit unser Atem. Ich atme ein, aber ich gebe es auch wieder weg. Wenn ich nur einatmen würde, würde ich bald ersticken. Ich bekomme den Atem und atme wieder aus. Zu dem Bild von dem Satz, von dem Salz und Licht hat Jesus noch als drittes das Bild von der Stadt auf dem Berge hinzugefügt. Der Herr meint dazu Folgendes, ihr Jünger, könntet in dieser Welt nicht verborgen bleiben, ihr werdet gesehen. Man achtet auf euch. Wie verhaltet ihr euch im Alltag gegenüber der Menschen, die uns begegnen, also unseren Nächsten? Ich finde das Thema spannend, darüber nachzudenken. Wer ist mein Nächster? Und hier eine kleine Geschichte dazu. Wer ist mein Nächster, heißt es. Der Tiger und der invalide Fuchs unterwegs im Wald sah ein Mann den Fuchs, der seine Beine verloren hatte. Er wunderte sich, wie das Tier dennoch überleben konnte. Dann sah er einen Tiger mit einem gerissenen Wild. Der Tiger hatte sich satt gefressen und überließ dem Fuchs den Rest. Am nächsten Tag ernährt Gott den Fuchs wiederum mit Hilfe des gleichen Tigers. Der Mann war erstaunt über Gottes große Güte und sagte zu sich, auch ich werde mich in einer Ecke einfach ausruhen und dem Herrn voll vertrauen und er wird mich auch mit allem Nötigen versorgen. Viele Tage brachte er so zu, aber nichts geschah. Und der arme Kerl war dem Tode nahe, als er eine Stimme hörte. Du da, auf dem falschen Weg, öffne die Augen vor der Wahrheit. Folge dem Beispiel des Tigers und nimm dir nicht länger den behinderten Fuchs zum Beispiel. So kroch der Mann wieder aus seiner Ecke hervor. Auf der Straße traf er ein kleines Mädchen. Es frierte, zitternd in einem dünnen Kleid, ohne Hoffnung, etwas Warmes zu essen zu bekommen. Er wurde zornig und sagte zu Gott, wie kannst du das zulassen? Warum hast du nichts dagegen? Eine Zeit lang sagte Gott nichts. Aber in der Nacht antwortete er ganz plötzlich, ich habe wohl etwas getan. Ich habe dich geschaffen. Ich glaube, die Antwort hat gesessen und macht auch uns nachdenklich. In Markus 12,31 sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer aber ist mein Nächster? Mein Nachbar? Nahestehende Menschen? Geschwister, Freunde, Verwandte oder alle, die mir besonders sympathisch sind? Gut, dass du fragst. Der Gesetzeslehrer fragt das Jesus auch. Er hätte ja auch fragen können, was muss ich tun, um so zu lieben? In einem Lied von Christian Fürchtegott-Gellert heißt es, so jemand spricht, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz danieder. Gott ist die Liebe und will, dass ich den Nächsten liebe gleich als mich. Wer dieser Erde Güter hat und sieht die Brüder leiden und macht die Hungrigen nicht satt, lässt Nackenden nicht klein, der ist ein Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes nicht. Wer seines Nächstens Ehre schmäht und gern sie schmähren hört, sich freut, wenn sich sein Freund vergeht und nicht zum Besten kehret, nicht dem Verleumder widerspricht, der liebt auch seinen Bruder nicht. Wir haben einen Gott und Herrn, sind seines Leibes Glieder. Drum diene deinem Nächsten gern, denn wir sind alle Brüder. Gott schuf die Welt, nicht bloß für mich. Mein Nächster ist sein Kind, gleich wie ich. Amen. Was nun aber unter dem Begriff Nächster fällt, zeigt Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10 nachzulesen. Ein Mensch ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Und nachdem sie ihn entkleidet und geschlagen hatten, gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Jerusalem und Jericho liegen etwa 7 Stunden auseinander. Der Weg nach Jericho führt durch eine felsige Wüste. Der Weg war schon bekannt, dass er sehr unsicher ist. Nun muss man sich die Situation mal vorstellen, verinnerlichen. Er ist von den Räubern entkleidet worden und blutig geschlagen und zuletzt noch halbtot liegen gelassen. Und das in einer einsamen Wüste. Es hätte sein Tod sein können. Man konnte eigentlich nicht erwarten, dass noch irgendein anderer wegen der Gefahren des Weges vorbeikommt. Das Unerwartete traf ein. Ein Priester kam vorbei. Aber was geschah, als er an die Unglücksstelle kam? Jesus sagte im Gleichnis, und da er ihn sah, ging er an der anderen Seite. Hier kann man eine Unbarmherzigkeit erkennen, eine Grausamkeit und Härte erkennen. Der Levit hatte das gleiche herzlose und unfassliche Verhalten. Beide gingen vorbei. Versetzen wir uns einmal in die Lage des hilflosen Juden. Da liegt man hilflos, halbnackt, im heißen Sand der Wüste. Man hat Schmerzen, Wasser ist auch nicht da. Vielleicht hat man sich schon aufgegeben. Doch plötzlich hört man Schritte. Man fühlt sich erleichtert. Ein Priester kommt und man bekommt wieder Hoffnung. Ein Pastor. Jetzt bekomme ich Hilfe. Aber was geschieht? Oh Schreck, er geht vorbei. Was für ein Gefühl hat man dann? Was geht denn dann in dir vor? Was wärst du denn nicht auch enttäuscht? Ein Pastor und der geht vorbei? Von einem Priester würde man das doch nicht erwarten, dass er vorbeigeht. Solche Nichtbeachtung der göttlichen Gebote. Die Verzweiflung würde doch ganz enorm groß sein. Und ihr könnt ihr euch ja nicht vorstellen, wenn man so hilflos liegt, kommt einem doch die Zeit endlos vor. Das ist genauso, wenn wir in einer Bushaltestelle bloß stehen und 10 Minuten warten müssen. Und wenn man dann in so einer heißen Wüste liegt, und dann hört man wieder etwas. Jetzt kommt wieder jemand. Jetzt wird mir aber geholfen. Aber nein, der Levit, der auch die Gebote Gottes kennt, geht eiskalt vorbei. Stellt euch mal in die Situation hinein. Überlegen wir mal und seien wir mal ganz ehrlich. Wie hätten wir uns verhalten in dieser Situation? In den Zeitungen steht ja oft so etwas drin, dass die Menschen nicht eingreifen in der Not. Dass sie zuschauen, aber nicht eingreifen. Dass sie vielleicht sogar nur noch fotografieren und vielleicht auch noch die Feuerwehr oder Krankenwagen im Wege stehen. Was kann das für ein Motiv sein, dass man nicht eingreift? Angst? dass man in eigener Lebensgefahr kommt? Hier in dieser Geschichte könnten die Räuber aus einem Versteck ja wieder herauskommen, zum Beispiel, und den Priester oder auch den Levit schlagen und berauben. Bin ich in solchen Fällen nicht mir selbst der Nächste? Das ist aber eine menschliche Meinung. Und so würde das göttliche Gebot aufgehoben. Nun wollen wir zum Gleichnis zurückkommen. Der hilflose Jude hört nochmal Schritte, aber er hatte jetzt die Hoffnung aufgegeben. Denn jetzt kommt ein Samariter. Und ein Samariter ist einer mit der schlimmsten Feinde der Juden gewesen damals. Aber siehe da, der Samariter, als er ihn sah, den Unglücklichen, half er ihm. Der Samariter hatte die Nächstenliebe spürbar ausgelebt. Von einem Menschen, von dem man es nie erwartet hätte. Hier wird die Frage, wer ist mein Nächster, beantwortet. Der Samariter ist der Nächste des unter den Räubergefallenen geworden. Der Samariter würde zum Nächsten, und so kommt das nächste Verhältnis von außen auf den Schriftgelehrten zu. Wenn wir so hilflos daliegen, können wir es nicht selbst bestimmen, wer uns hilft oder von wem wir es erwarten. Und oftmals wird es von jemand Hilfe, von dem wir es nicht erwartet haben. Und hier ist es auch so, der Jude befindet sich in einer gewissen Ohnmacht. Er ist nämlich hilflos seinem Helfer ausgeliefert. Mit Sicherheit war es nicht der Helfer seiner Wahl. Hilflos, wie er ist, muss er sich von einem verachteten Menschen, der von ihm ausgesehen sogar ein Feind ist, Hilfe gefallen lassen. Er ist sogar von ihm abhängig. Vielleicht hat er nun anders über ihn gedacht. Vielleicht hat er sich doch seine Gesinnung umgestellt. Und fast jeder Mensch kommt auch einmal in die Situation, sich ohnmächtig die Zuwendung anderer Menschen gefallen zu lassen. Es ist manchmal schlimm, sich selber helfen zu lassen. Überhaupt, wenn man selbst immer der Macher war und der alles in der Hand hatte, und plötzlich ganz hilflos ist. Meistens bekommt man dann Hilfe, von der man es nicht vermutet hat. Das Verhalten des Samariters war vorbildlich. Er tat alles, was nötig war. Er hatte wirklich die Nächstenliebe praktiziert. Er versorgte den Hilflosen, brachte ihn zur Herberge und verbürgte sich, sämtliche Pflegekosten nach seiner Rückkehr zu entrichten. Dazu wieder eine kleine Geschichte, die ich in einem Heft gelesen habe von Wilhelm Wilms, und die heißt: Wussten Sie schon? Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen gesund machen, krank machen, tot oder lebendig machen kann? Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen gut machen, böse machen, traurig oder froh machen kann? Wussten Sie schon, dass das Wegbleiben eines Menschen sterben lassen kann, dass das Kommen eines Menschen wieder leben lässt? Wussten Sie schon, dass die Stimme eines Menschen einen anderen Menschen wieder aufhorchen lässt, der für alles taub war? Wussten Sie schon, dass das Wort oder das Tun eines Menschen wieder sehend machen kann? Einen, der für alles blind war, der keinen Sinn mehr sah in dieser Welt und in seinem Leben. Wussten Sie schon, dass Zeit haben für einen Menschen mehr ist als Geld? Zeit ist das größte Geschenk für einen anderen. Mehr als Medikamente und unter Umständen mehr als eine geniale Operation. Wussten Sie schon, dass das Anhören eines Menschen Wunder wirkt? Dass das Wohlwollen Zinsen trägt, dass ein Vorschuss an Vertrauen 100-fach an uns zurückkommt? Wussten sie schon, dass Tun mehr ist als Reden? Auch Jesus fragte den Schriftgelehrten, wer von diesen dreien dünkt sich ein Nächster vor dem geworden zu sein, der unter der Räuber fiel? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin, tue auch du das in gleicher Weise. Der Schriftgelehrte musste zugeben, dass es nicht der Priester war, dass es nicht der Levit war, sondern dass es der Samariter war. Und das war ihm sichtlich peinlich und unangenehm. Und er drückte sich darum. Und einfach zu sagen, das war der Samariter, das brachte er nicht über die Lippen, sondern er umschrieb es, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus wollte ihn eigentlich nur mit dieser Frage sagen, denk doch gar nicht so viel nach. Fang doch nicht mit Wortklaubereien an. Es ist doch ganz einfach. Wenn du jemand helfen kannst, dann hilf ihn einfach. Gleichgültig, ganz gleichgültig, wer der andere ist. Egal, ob er ein Heide oder Sünder oder sogar ein Feind ist, ob du ihn ausstehen kannst oder nicht. Bei diesem Gleichnis geht es immer noch um die Frage, wer ist mein Nächster? Es ist die Frage nach dem Sinn des Wortes. Eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Das liebe leere Herz, das leere Herz, fragt, wer ist mein Nächster? Das liebevolle Herz sagt, wem kann ich der Nächste sein? Das heißt auf Deutsch, wem kann ich die helfende Hand sein? Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, geht hin und tut es in gleicher Weise. Und mit dieser Anweisung will Jesus ihm sagen, aber auch gleichzeitig sollten wir uns den Schuh anziehen. Übe in gleicher Weise wie der Samariter Barmherzigkeit an dem Hilfesuchenden, wer er auch immer sei. Dann bist du ihm der Nächste geworden. Wenn wahre Liebe vorhanden ist, ist der Nächste leicht zu finden. Jesus sagt immer, liebt einander. Echte Liebe ist erfinderisch. Als ich Winfried kennenlernte, entwickelte er viele Ideen, um mir zu zeigen, dass er mich lieb hat. Er hatte viele Überraschungen für mich bereit und wie viele Möglichkeiten fand er, um mit mir zusammen zu sein. Echte Liebe findet heraus, was der andere braucht, was ihn erfreut, was ihn fördert, was ihn beglückt. Aber es gibt auch ein eigensüchtiges oder selbstsüchtiges Lieben. Das meint Jesus nicht. Wisst ihr, ein eigensüchtiges Leben ist ein leeres Leben. Wenn ich immer nur auf mich zentriert bin, ist ein unglückliches Leben. Ein erfülltes Leben ist ein gebendes Leben. Willst du wirklich glücklich werden? Dann entscheide dich für ein gebendes Leben. Und hier ist das Märchen, denke ich daran, an Frau Holle, dass ein Mädchen tat alles, was ihr vor die Füße kam. Ohne besondere Erwartung, ohne Anerkennung, ohne Barmherzen oder Rampenlicht zu stehen. Ohne zu sagen, schaut her, ich habe dies getan, ich habe jenes getan. Ich. Nein, sie tat es einfach aus Liebe. Und sie bekam eine große Belohnung. Es kommt, liebe Geschwister, immer auf unsere Motive an. Denken wir immer daran, Gott plant und sieht alles und wo immer er uns hinstellen sollte, es immer unser wichtiges Ziel sein, uns in vorbehaltloser Hingabe an ihn ganz für diese Arbeit einzusetzen. In Prediger 19 heißt es, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, mit deiner Kraft das tue. Es gibt zwei Arten von Menschen. Weißt du, was ich meine? Kennst du sie? Es gibt Nehmer und Geber. Man kann es auch anders sagen. Die Sauger und die Segner. Man könnte die Sauger zum Beispiel mit einem Blutegel vergleichen. Der saugt und saugt und will mehr und mehr und mehr. Ich hatte in meiner Seniorengruppe mal einen Sparschwein. Wenn man da etwas hineinsteckte, sagt es immer, war das schon alles? Er war nimmer satt. Was würde dieser nie sagen? Na, was meint ihr? Solche sagen nie, es ist genug. So ein Mensch will immer mehr. Und solch ein Mensch ist nie zufrieden. Egoismus und Selbstsucht ist überwiegend das Hauptproblem vieler Beziehungen, auch wenn man immer nur seine Rechte nimmt, seine Vorteile sucht, nur die eigenen Entscheidungen wichtig sind, werden auch keine Gespräche mehr in Beziehungen stattfinden, die man sich so sehr wünscht. Was sagt Jesaja 58, 6,12? Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt der Misshandelten der Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Leidet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und holt allein in eurem Volk die Hilfebrauchenden. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Sünden heilen schnell, eure Wunden. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, wenn ihr dem Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit dunkelhell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Auch im dürren Land werde ich euch satt machen und meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, in der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Ihr werdet Jesaja heute zu uns sagen. Was würde er heute sagen, wenn er uns so sieht? Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit ist doch gang und gäbe bei uns. Der Kaffee, den wir jeden Tag genießen, den wir günstig einkaufen, wohnen Menschen in Südamerika oder Afrika mit Hungerlöhnen abgespeist. Die Kleidung, die wir heute tragen, wohnt teilweise unter schlechten, gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen in China oder Türkei hergestellt. Machen wir es uns doch bewusst, dass unser Wohlstand auf Kosten anderer geht. Aber wir spüren auch, dass wir uns nicht so einfach aus unseren Lebensverhältnissen heraus lösen können. Auch wenn wir uns noch so für gerechtere Verteilung auf dieser Welt einsetzen, ist es doch bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Jesus sagte von sich selbst ausdrücklich, dass er gekommen ist, den Willen seines Vaters zu erfüllen. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Jesus' höchstes Anliegen war es nicht, den Menschen zu helfen, sondern den Willen des Vaters zu tun. Und der Sohn machte es sein ganzes Leben zu einem willigen und gehorsamen Opfer, auf das der Wille des Vaters erfüllt werde. Es gibt so viele Nöte in dieser Welt und wir wissen oft nicht, was wir machen sollen. Oft hören wir nur, tu mehr, gib mehr, handelt mehr. Aber Gott sagt, seid stille und wisset, dass ich Gott bin. Schluss mit der ganzen Aufregung. Es ist Gottes Aufgabe, dich einzusetzen. Wo er dich haben will, kein Mensch hat das Recht, einen anderen für irgendeine Aufgabe zu verpflichten. Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen. Und jedem Körper fehlt sein Platz gegeben, wie er es wollte. Versteht ihr? Gott verlangt nur eins von uns, ein ruhiges, ihm zur Verfügung zu stehen und gehorsam zu sein. Von ihm den Impuls zu empfangen. Amen. Auch Mose musste es lernen. In der Bibel steht, Mose schaute sich um und als er sich vergewissert hatte, dass niemand da war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn in Sand, das Übermaß an Not brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Er hat die Not gesehen und wollte selber handeln. Er wollte selbst es bringen. Und das ist nicht so. Gott muss uns sagen, was zu tun ist. Er hat voreilig gehandelt. Ne? In falschem Eifer gehorchte er der Not und nicht Gott. In seiner Empfindsamkeit des Menschen gegenüber wurde er äußerst unempfindlich für die Gegenwart Gottes. Wie oft sind unsere Handlungen auf Menschen ausgerichtet und nicht auf Gott? Wir handeln manchmal viel zu schnell, aufgeregt und warten nicht, was Gott sagt. Ne? Ja, wenn wir uns Gottes Auftrag gewiss sind, dann stört uns nicht mehr die Reaktion unserer Umwelt. Wir müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Alles hat seine Zeit. Paulus sagte einmal, mehr Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, das zu tun, was Jesus mir aufgetragen hatte. Vielleicht bist du nicht gerufen, dich eine Not, eine Aufgabe anzunehmen. Du bist nur Gott verpflichtet. Er wird dich einsetzen, wo es ihm gefällt. Aber trotzdem können wir uns nicht aus der Verantwortung ziehen, liebe Geschwister. Wir wollen doch Gott dienen. Wie tue ich das? Der Jesaja sagte ja ganz klar, du dienst Gott, indem du deinen Nächsten liebst, wie dich selbst, indem du teilst, was du hast und einen Beitrag leistest für gerechte Verhältnisse auf dieser Welt. Was denkt ihr jetzt darüber? Seid mal ganz ehrlich. Löst es in euch eine Empörung aus? Ist dieser Bibeltext nicht seiner Zumutung? Sagt ihr ja zu dieser Frage? Aber liebe Geschwister, es steckt auch viele Verheißungen. Zum Beispiel Vers 8. Wer Gott dient, indem er sich anderen Menschen zuwendet, dessen Glück strahlt wie die Sonne am Morgen. Wer Hungrige speist, erlebt, dass Gott auf seiner Seite ist. Und wer sich gegen die Unterdrückung und Ausbeutung anderer engagiert, der lebt im Licht Gottes und erfährt Gottes Stärkung. Wir können es kurz und bündig zusammenfassen. Anderen zu helfen, macht uns glücklicher. Wie steht ihr zu den Armen, Hilflosen und Unterdrückten in eurer Umgebung? Das ist eine Frage, von dem viel abhängt, liebe Freunde. Mehr als wir denken. Hier können wir auch viel in Sprüche lesen. Sie haben eine besondere Art und Herausforderung. Sie beschreiben einfach einen Tatbestand und nun zieht ihr, liebe Menschen, eure eigene Schlussfolgerung, eure eigene Entscheidung. Nehmen wir mal Sprüche 14,31. Wer den Schwachen unterdrückt, beschimpft seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, erbarmt sich des Armen. In Jakobus 5,34 heißt es, ihr habt in den letzten Tagen der Welt Reichtümer angehäuft, ihr habt den Leuten, die auf euren Feldern gearbeitet und eure Ernte eingebracht haben, den verdienten Lohn vorenthalten. Das schreit zum Himmel. Ihre Klage ist bis zu den Ohren des Herrschers der Welt gedrungen. Wann fängt Unterdrückung aber eigentlich an? Die Bibel spricht von Unterdrückung, wenn sozial oder gar politisch benachteiligte Menschen Unrecht oder Gewalt widerfährt. Arme und sozial schwache Menschen erfahren oft zusätzlichen Druck. Willkür, Gewaltanwendung, Ausnutzung und mit einem Wort Ungerechtigkeit. Das kann auch Witwen und Waisen betreffen, auch Tagelöhner. Sprüche 22,2 heißt es, Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Auch wir Christen müssen uns in dieser Hinsicht fragen lassen. Und Paulus sagt, seid niemand etwas schuldig. Römer 13,8, außer dass ihr euch untereinander liebt. Wenn ein armer, völlig mittelloser Mann um Tageslohn für dich arbeitet, darfst du ihn nicht ausbeuten. Für Gott sind Arme so wie Reiche wertvolle Geschöpfe. In Sprüche 17,5 heißt es, wenn du die Armen verspottest, beleidigst du ihren Schöpfer. Über das Unglück anderer freut sich niemand ungestraft. Jesus ist immer für die Benachteiligten da. In Sprüche 14,21 heißt es, wer seinem Mitmenschen mit Verachtung begegnet, macht sich schuldig, aber freuen darf sich, wer sich um die Hilflosen kümmert. Überlegt mal, an welche Menschen denkt ihr gerade, wenn ihr an Arme und Bedürftige denkt? Ist es nicht oft so, wie es in den Sprüche 14,20 heißt, den Armen mag niemand, nicht einmal sein Nachbar. Aber die Reichen haben viele Freunde. Kann das sogar unter uns Christen geschehen? Dass Wohlhabende höher angesehen werden? Ich war erstaunt zu lesen, dass sogar in den ersten Gemeinden schon der Fall so war. In Jakobusbrief 2,1 heißt es bis 7, meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt an Jesus Christus, unseren Herrn, der Gottes Herrlichkeit teilt und dem allein die Ehre zusteht. Dann dürft ihr aber auch nicht Unterschiede machen. Je nachdem, ob ein Mensch in der sozialen Rangordnung hoch oder niedrig steht. Nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt und es kommt ein Mann mit goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein. Und ebenso ein Armer in Lumpen. Und ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll, bitte, hier ist noch ein bequemer Platz. Aber zu den Armen sagt ihr, du kannst da hinten stehen. Oder auch, oh, setz dich hier daneben irgendwo, neben meinen Stuhl, auf den Boden. Und das schon in der ersten Gemeinde. Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidung und urteilt ihr nach verwerflichen Maßstäben? Hört gut zu, meine Lieben. Brüder und Schwester, hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres reich zu machen? Sie sollten in Gottes neue Welt kommen, die es denen versprechen hat, die ihn lieben. Ihr aber verachtet die Armen. Und wer unterdrückt euch und bringt euch vor Gericht? Sind es nicht oft die Reichen? Die sind es, die den hohen Namen lästern, der bei der Taufe über euch ausgerufen wurde. Handelt nach dem wahrhaft königlichen Gesetz, wie es in den heiligen Schriften steht. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Dann tut ihr recht. Wenn ihr aber dabei Unterschiede macht, begeht ihr eine Sünde und steht vor dem Gesetz als Übertreter da. Ich war erstaunt, dass es sowas schon in der ersten Gemeinde gab. Ne? Jakobus redet hier mit Christen. Wie stehen wir zu unseren Brüdern und Schwestern? Bei aller menschlichen Unterschiedlichkeit und in der Verschiedenheit der Aufgaben, trotzdem stehen wir doch alle auf der gleichen Stufe. Nur einer ist unser Lehrer und nur einer ist unser Meister, Jesus Christus. Jakobus sagte, Glauben und Ansehen der Person passt nicht zusammen. Nicht Besitz, Stellung oder maßgeschneiderte Kleidung gibt Herrlichkeit, sondern ganz allein der Herr der Herrlichkeit. Jakobus gibt hier ein praktisches Beispiel. Wenn ein Mann in der Versammlung kommt mit goldenen Ringen und einem glänzenden Gewand, gehört er überhaupt zur Gemeinde? Die Christen waren damals fast alle kleine Leute. Solch ein Mann war damals eine Seltenheit. Es wäre für sie eine Ehre, auch eine Hilfe gegen die Übergriffe mächtiger, wenn sich solch ein Mann zu ihren bekannte. Die Leiter der Versammlung oder verantwortliche Mitarbeiter begrüßen ihn und verschaffen ihm in der ersten Reihe einen Platz. Nun kommt aber ein Armer, ein dreckiger Gewand. Er scheint auch nicht zur Gemeinde zu gehören. Und dann kommt er auch noch obendrauf vielleicht zu spät. Der verantwortliche Mitarbeiter ist ärgerlich. Man muss nicht, warum er so aussieht. Er ist es vielleicht nicht gewohnt, auf sein Äußeres zu achten. Vielleicht auch, dass er erst Feierabend hatte und nicht mehr Zeit hatte, sich zu waschen und umzuziehen. Er wurde ja nicht rausgeschmissen. Es wurde ihm vielleicht nur zugerufen, dort in der Ecke, neben der Tür oder so, da sind noch Stehplätze, oder es könnte auf den Stufen zum erhöhten Podium Platz nehmen. Vielleicht wäre den Christen gar nichts aufgefallen. Er beanstandete die Unterschiede, die gemacht werden, dass es in der Welt so zugeht. Sind wir gewohnt, oder? Auch heute noch. Sie wissen ja von keinem anderen Ader des Menschen als dem, der ihm durch seine Stellung in der Welt verliehen wird. Aber in der Gemeinde Jesus darf es auf keinen Fall so zugehen. Jakobus lehrt, dass die Herrlichkeit, die der Herr der Herrlichkeit schenkt, unendlich viel mehr wiegt als die Herrlichkeit, die Besitzstellung, die Bildung, die herrlichsten Kleiderverleihung oder und so weiter. Jakobus winkt uns geradezu vor die Frage, wo es heute bei uns fehlt. Man kann ja leicht sagen, das war damals. Naja, die Kirche hat eben in der sozialen Frage versagt. Sind wir aber nicht oft blind im Blick auf die Fehler unserer Generation? Oft tun wir etwas aus Gedankenlosigkeit. Vielleicht entdecken wir es erst später als einen groben Fehler. Ist es berechtigt, dass wir bei armen Menschen schnell denken, die sind doch selber schuld? Wir wissen nicht, ob eine kleine, ältere Frau, die unscheinbar hinten sitzt auf der Sitzbank, viel mehr Fruchtbarkeit der Versammlung tut als der berühmteste Evangelist am Rednerpult. Wir wollen doch dankbar sein für ein wohlhabendes Mitglied der Gemeinde, das mit seinen Spenden die Arbeit weitgehend finanziert. Aber wir dürfen es nicht gegenüber anderen bevorzugen. In Markus 12, 41, 44 heißt es, dann setzte sich Jesus im Tempel in der Höhe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkasten warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermützen hinein. Zusammen sind wie ein Groschen. Und da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mir mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie hat aber alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Und hier habe ich auch zu passend die Sterntaler, das Märchen. Es war immer ein kleines Mädchen, das war Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es keinen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr als ein Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihr ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm, und weil es von allen Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, ach, gib mir doch etwas zu essen, ich bin so hungrig. Er reichte ihm das ganze Stück Brot und sagte, Gott segne es dir, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammert und sprach, es friert mich so an meinen Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bestecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Und da gab es ihm seins. Und noch weiter, da hat eins um ein Röckchen, das gab es auch noch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Und da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst auch wohl mein Hemd weggehen. Und so zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so dastand und ganz gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Wir freuen uns über jeden prominenten Bruder oder Schwester, die in der Gemeinde mitarbeitet. Aber es darf nicht zur Vergötzung dieser Geschwister kommen. Dadurch würden wir so auch eine Gefahr bringen, dass sie in ihnen der Stolz wächst. Süchtige wollen wir nicht mit verrollenen Augen oder Geringschätzigkeiten begegnen. Wir dürfen zwar nicht alles gutheißen, aber wir wissen nicht, welche Umstände und Nöte sie in dieser Gebundenheit führten und welchen Kampf sie kämpfen. Aber eins ist sicher, Jesus, unser Herr, ist bereit, sie anzunehmen. Und so wollen auch wir sie annehmen. Unser größter Götze ist doch heutzutage die Leistung. Größtenteils wird doch ein Mensch eingeschätzt, was er leistet. Da sollte die Gemeinde ein Ort sein, wo diese Regel nicht gibt. Hier hat jeder Mensch von Gott geliebt einen besonderen Wert. Aber schauen wir mal im Spiegel, wie wenig entspricht unser Verhalten. Oft unsere christliche Erkenntnis. Wie leicht geraten wir in die ausgefahrenen Gleise unserer früheren Verhaltens und unserer Umwelt. Das herrliche Kleid, der Besitz, der Rang, die Medaillen werden zu Götzen. Dieser wird ernster gemeinsam als das, was Gott oder tut. Die Gemeinde Jesus wird oft gespalten. Die Liebe erkaltet, Menschen werden verletzt. Und oftmals distanzieren sie sich von der Gemeinde und gar von Jesus selbst. Jakobus weiß ganz genau, dass was er nun sagt, der menschlichen Erwartung und dem menschlichen Vorurteil zuwiderläuft. Sei so etwas nimmt der Mensch ihm selbst vielleicht gar nicht so bewusst. Häufig einfach nicht auf. So bittet Jakobus eine besondere Aufmerksamkeit und sagt, hört doch, passt auf meine geliebten Geschwister. Gott hat die Armen in der Welt erwählt. Wir suchen doch oft zu unseren Zwecken nur das Beste. Das Herausragende. Auch sonst ist jemand an deine, die Rang und Namen haben, besonders interessiert. Die Zeitschriften buben davon. Gott dagegen fängt in seinem Erbarmen und weil er auf die Qualität des Menschen nicht angewiesen ist, an der Stelle an, in der Regel hilfreich und ein echtes menschliches Bedürfnis. An gute Dinge gewöhnen wir uns schnell. Und so kann auch der Segen Gottes zur Selbstverständlichkeit werden. Wie damals das Volk Israel könnten wir vergessen, woher die vielen guten Dinge in unserem Leben gekommen sind. In Hosea 2 steht, aber sie erkannten nicht, dass ich es war, und viele fragen, was hat mein Wohlstand mit Gott zu tun? Schließlich habe ich dafür gearbeitet. Wir nehmen oft alles Gute von Gott an, aber als ihn, als Geber, ignorieren wir. Wir nehmen gerne die Vergebung an und wissen, dass wir ein ewiges Leben haben. Wir dürfen aber dann unser Leben nicht egoistisch für uns selbst leben. Geld, Zeit, Kraft, Fähigkeiten nur für uns egoistisch verwenden oder sogar für Dinge, die für Gott ein Greuel ist. Nein, wir wollen lernen, von Herzen dankbar zu sein für alles, was Gott uns schenkt und ihn als den Geber dankbar verehren und lieben und seinen Segen weitergeben. Halleluja. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen und zu schimpfen. Diskutiert nicht über Politiker, Banker oder Wirtschaftsbosse oder andere negative Situationen, sondern schaut auf positive, ermutigende Beispiele. Zum Beispiel auf Mutter Teresa. Sie habe ich mal begegnet, die Mutter Teresa, beim katholischen Kirchentag. Die war sowas von bescheiden, sowas von zurück und sie hat so viel Liebe ausgestrahlt. Sie stand nicht vorne auf der Bühne. Sie mussten sie holen und suchen. Martin Luther King, Nelson Mandela und viele, viele andere. Eins muss uns klar sein. Wir können nicht die ganze Welt retten. Aber wenn einer einem hilft, ist einem geholfen. Und wenn 100 ihrem Nächsten helfen, wird es weitere 100 Menschen geholfen. Wie ein Dominoeffekt. Jetzt komme ich zum Schluss für heute. Christen sind immer gegen Leid, Niederlagen, schwere Erlebnisse und Ungerechtigkeiten aller Art. Aber sie können besser damit umgehen. Wir erleben alles. Aber durch unser Glauben und Vertrauen auf unseren Herrn können wir mit solchen Situationen besser umgehen. Weil sie wissen, dieses Leben ist nicht alles. Dujan beschrieb in einem wundervollen, in seinem Buch Die Pilgerreise. Sie ist gespickt mit Fallen und Gefahren. Es ist eine Reise, die uns durch die finsterste Nacht der Seele, durch das Tal der Todesschatten und durch die Wüste der Versuchung führt. Auf dieser Reise gibt es nur einen Halt: Jesus Christus. Er verspricht, mit uns zu gehen und uns am Ende des Weges wieder herauszubringen. Jesus ist außerordentlich an unser Reifeprozess interessiert. Amen. Und Paulus sagt im Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13: Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlische Geheimnisse weiß und alle Erkenntnisse besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und dann, wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse auch nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Menschen Unrecht geschieht, sondern freut sich, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt niemals auf. Jede Lage verhaut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie in Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf der Erde in Sprachen des Geistes verstummt. Auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unser Erkennen ist nur Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Einst, als ich mich noch ein Kind war, da rede ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Alles, ich aber dann erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Jetzt sehen wir nur noch ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen. Dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns sieht. Jetzt kennt, auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe hört niemals auf. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe in allem. Und wir wollen uns im Gebet mit David vereinen. Auf mein Herz, preise den Herrn. Ich will ihn loben, mein Leben lang. Meinen Gott will ich singen, solange ich atme. Verlasst euch nicht auf Leute, die Macht und Einfluss haben. Sie sind auch nur Menschen und können euch nicht helfen. Sie müssen sterben und zu Staub zerfallen, und mit ihnen vergehen auch ihre Pläne. Wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnung setzt, auf den Herrn, seinen Gott. Der Herr hat die ganze Welt geschaffen, den Himmel, die Erde und das Meer, samt allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue hat kein Ende. Er steht zu seinem Wort, dem Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden, den gibt er zu essen. Die Gefangenen macht er frei, die Blinden macht er sehend, die Verzweifelten richtet er auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm die Treue halten, aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott, wird herrschen von Generation zu Generation. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. O sein, das Mögliche ist unsere Verantwortung, und das Unmögliche muss der Herr machen. Amen. Wir wollen ihn zum